Ich habe euch wieder einiges Schönes mitgebracht. Zuerst mal was aus der Schweiz. Und zwar unseren Predigttext nach der Genfer Übersetzung. Im Evangelium des Johannes im 5. Kapitel ist unser Predigttext heute. Und zwar die Verse 39 bis 47. Da sagt Jesus zu den Pharisäern Folgendes. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist das anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen. Er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Amen. Ich bete. Gott, wir danken dir für dieses dein Wort und wir wollen uns öffnen dafür, was du uns zu sagen hast. Bitte wirke durch deinen Geist in unseren Herzen, dass wir dein Wort richtig verstehen und dass es Frucht bringt über diesen Tag hinaus, in unser Leben hinein. Amen. Ich habe euch noch was mitgebracht, nämlich ein Bild, so ein bisschen zur Einstimmung. Das nicht das Beweisbild, sondern das andere. Genau, das. Schön, ne? Kennt ihr die beiden? Das Paar ist ja relativ bekannt und eigentlich ja in jeder Boulevardzeitung wöchentlich wird über sie berichtet. Ist völlig klar. Ein gut aussehender rothaariger Mann und eine bildhübsche Brünette. Das interessiert die Leute, das kenne ich. Schön, ne? Das weiß ich alles aus eigener Erfahrung, das ist interessant. Okay, ist natürlich Käse, ihr wisst das, ihr habt es erkannt. Die zwei sind deshalb so interessant aktuell, weil er ist Prinz Harry, Duke of Sussex, Enkel der Queen von England. Und irgendwie wollen immer alle wissen, was in dieser königlichen Monarchie des Vereinigten Königreiches eben da so abgeht. Nun haben er und die hübsche Schauspielerin Meghan Markle ja vor einem Jahr geheiratet. Jetzt haben sie auch noch schnell ein Kind bekommen, also alles sehr zur Freude der Klatschpresse und wir dürfen uns mit diesem jungen Glück mitfreuen. Nun ist sie, Meghan, ja eigentlich nur eine Bürgerliche. Und da muss man ganz besonders aufpassen. Neulich bei einer Parade, da ist etwas Ungeheuerliches passiert. Ein Lippenleser hat genau nachgeschaut und bei den Fernsehbildern herausgefunden, dass ihr lieber Ehemann Harry sie ganz böse zurechtgewiesen hat. Und nun ist natürlich die ganze Welt besorgt, wie lange das junge Glück noch hält. Es laufen schon Wetten, wie lange die schon noch zusammenbleiben werden. Okay, was war geschehen? Es war Flugzeugparade, wie jeden Tag, zur Ehre der Queen. Und die königliche Familie stand auf dem Balkon des Buckingham Palace. Und Meghan hat es tatsächlich gewagt, sich zweimal lächelnd zu ihrem Ehemann umzudrehen. Beweisfoto. Da seht ihr sie alle. Wer kann die Namen sagen? Es ist ein bisschen rot eingekreuzt da rechts. Da sieht man nur den Hinterkopf von ihr und viele andere königliche Amtsträger oder namentlich zugehörige Adlige. Also an dieser Stelle sei mir mal ein Anglizismus erlaubt. No way. Das geht überhaupt nicht. Die Etikette, also das Gesetz bei Hofe, schreibt vor, wenn du im Kreis der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace stehst, dann gibt es zwei Möglichkeiten für dich. Entweder du schaust auf die Flugzeuge oder ins Volk. Niemals woanders hin. Das ist absolutes Gesetz. Und Harry, wahrscheinlich völlig geschockt, hat sofort seine, ich sag schon mal, Nochfrau zusammengestaucht. Unmissverständlich hat er für Ordnung gesorgt. Der Lippenleser hat es genau nachgeprüft. Er hat gesagt, schau nach vorn. Wenn es darum geht, das königliche Gesetz zu befolgen, da ist kein Platz für Blickkontakt oder für die Liebe. Punkt. Wie hat Meghan reagiert? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie lange das Glück noch halten wird. Wir werden das sehen. Für unseren Predigtext brauchen wir keinen Lippenleser. Ich habe das hoffentlich laut und deutlich vorgelesen. Aber diese Worte Jesu, die wir gehört haben vorhin, sind auch eine Reaktion auf die Zurechtweisung nach einem erfolgten Rechtsbruch. Es ist einiges schiefgelaufen. So wie es im englischen Königshaus Gesetz ist, nach vorn zu schauen bei der Flugzeugparade, ist es im jüdischen Gesetz verboten, an heiligen Feiertagen, also dem Sabbat, etwas zu tragen. Und es war große Aufregung in Jerusalem, weil gerade ein Mann gegen dieses Gesetz verstoßen hat. Völlig unverständlich. 38 Jahre war er vernünftig. Der hat als Krüppel auf einer Matte gelegen, immer gesetzeskonform. Nie ist er auffällig geworden. Alles richtig gemacht, den Regeln entsprechend. Und jetzt rennt er plötzlich mit dieser Matte auf dem Arm durch die Gegend. An einem Sabbat? No way. Was soll das? Die Pharisäer stellen den Mann zur Rede und erfahren, dass er auch noch angestiftet wurde von einem anderen. Ihr könnt das nachlesen, steht kurz vor unserem Predigtext. Da sagt der Mann, der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt, nimm die Matte und geh. Und es dauert nicht lange, bis die Pharisäer herausfinden, dass es Jesus war, der hier solche Dinge am Sabbat vorschlägt und die Leute animiert, das Gesetz zu brechen. Und sie fühlen sich herausgefordert und wissen, sie müssen jetzt handeln. Schließlich sind sie ja die Hüter des Gesetzes. Und sie fangen an, Jesus zu verfolgen, so steht es da. Und sie stellen ihn zur Rede und sagen, hey Jesus, Sabbat, Mathe, das weißt du doch eigentlich. Und Jesus weiß es natürlich. Aber er nutzt die Gelegenheit, dass endlich mal die Pharisäer zuhören, erneut auf seinen Auftrag aufmerksam zu machen. Und seine Erklärung ist, weil Gott, der Vater, sein Vater, zu jeder Zeit den Bedürftigen hilft, darf er das auch. Schließlich handelt er in der Vollmacht des Gottes, den die Pharisäer versuchen zu vertreten. Und Jesus lässt sich nicht dazu verleiten, die Pharisäer zu verurteilen, dass sie so scharf drauf sind, das Gesetz zu vertreten und die Heilige Schrift zu verteidigen. Er erkennt das sogar an. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Vers 39. Das ist die Anerkennung. Jesus weiß, die meinen das richtig ernst. Wir selbst, wir sind ja schon stolz drauf, wenn wir es schaffen, uns einigermaßen an einen Bibelleseplan zu halten. Aber die Schriftgelehrten, die waren, wie der Name schon sagt, absolute Kenner der Bibel. Sie haben nicht nur früh zwischen Kaffee und Müsli die Losung gelesen, sondern sie haben geforscht. Das heißt, jeden Buchstaben beachtet, über jeden Satz nachgedacht und versucht, den Sinn von jedem Wort zu erfassen. Jeden Tag. Und trotzdem haben sie das Wesentliche an den Schriften übersehen. Und Jesus versucht ihnen dafür die Augen zu öffnen. Gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben findet. Das ganze Leben dafür investiert, um Gottes Wort zu lesen, zu erforschen. Sogar beruflich diese Laufbahn einschlagen. Und man übersieht die eigentliche Botschaft. Wie kann das sein? Und Jesus nennt zwei Gründe dafür und trifft die Pharisäer an ganz empfindlichen Stellen. Als erstes, Vers 42, ihr gebt der Liebe zu Gott keinen Raum. Ihr gebt der Liebe zu Gott keinen Raum. Und das ist für die Pharisäer ein absolut vernichtendes Urteil. Und es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass die sich da das als Vorwurf ansehen und nicht als gut gemeinten Hinweis. Gerade sie geben doch der Liebe zu Gott mehr Raum als jeder andere. Bisher waren sie da richtig stolz drauf. Es war in Israel vorgegeben, dass jeder rechtmäßige Jude zweimal am Tag laut diese Liebe zu Gott bekennt. Mose hat sie dazu aufgefordert. Da heißt es im 5. Mose 6, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jeden Tag haben sie das gesagt. Nicht nur aufgesagt, sie haben sich das an die Torpfosten geschrieben. Und auf kleine Zettel und haben sich das ans Handgelenk gebunden, so wie es Mose befohlen hat, und auf der Stirn getragen, zwischen den Augen, um immer daran erinnert zu werden. Ein unheimlicher Aufwand, um zu zeigen, wie sehr sie Gott lieben. Doch Jesus sagt, ich kenne euch. Alles nur Lippenbekenntnisse. Aber es lebt nicht in euch. Ihr forscht in der Schrift, um das ewige Leben zu finden. Aber eure Motivation ist nicht die Liebe zu Gott, sondern die Liebe zu euch selbst. Gesetz erforschen, Gesetz erfüllen, darauf achten, dass es eingehalten wird, um sich das ewige Leben zu verdienen. Klar, das wirkt super fromm, aber was nützt es, wenn es eben in Wirklichkeit nicht lebendig wird, nicht lebendig da ist? Ein pragmatischer Glaube, eine Pflichterfüllung ohne Leidenschaft. Das ist wie früh aufstehen, auf Arbeit gehen und den Job erledigen, 8 Stunden, den man eigentlich überhaupt nicht mag, einfach weil man weiß, dass man sonst ohne Geld dastehen würde. Und der zweite Punkt, den Jesus anführt, Vers 44, wie sollt ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Halten wir erst mal fest, dass Gott Anerkennung oder Ehre, wie Luther das übersetzt hat, für uns Menschen nicht generell ablehnt. Es ist überhaupt nicht verwerflich, Anerkennung zu suchen. Das brauchen wir Menschen, ohne das können wir nicht leben. Aber die entscheidende Frage ist, wessen Anerkennung ist mir wichtig? Ist es wirklich die Anerkennung des lebendigen Gottes? Oder ist es mir viel wichtiger, vor den Menschen gut dazustehen? Das ist die Frage nach der Motivation. Bringe ich mich in die Gemeinde ein, aus Pflichtgefühl und um gesehen zu werden? Oder freue ich mich an dem, was Gott für mich getan hat, und es ist mir ein Herzensanliegen, meine Gaben aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott einzubringen, um sein Reich zu bauen? Und ich denke, das ist die Herausforderung für uns heute. Kein Raum für die Liebe zu Gott und die Sucht nach menschlicher Anerkennung. Ich behaupte mal, wenn ihr zum Beispiel mich so erlebt und wahrnehmt, dann bekommt ihr den Eindruck, dass ich glaubenstechnisch ganz gut funktioniere. Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst. Wenn ich mal nicht hier bin, bin ich wahrscheinlich irgendwo anders zum Gottesdienst. Ich nehme am 24-Stunden-Gebet teil, sogar nachts. Ich lese verhältnismäßig oft in der Bibel und ich bringe mich in der Gemeinde ein. Und das kann alles super fromm aussehen und mancher von euch ist vielleicht sogar beeindruckt. Aber ich persönlich merke, dass in manchen Zeiten echt vieles davon aus Pflichterfüllung geschieht. Und irgendwo in mir verspüre ich diesen Drang, Gott gnädig stimmen zu müssen, irgendwas tun, weil sowas kommt von sowas. Dann ist eben nicht die Liebe zu Gott mein Motor. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich sehr, sehr empfänglich bin für menschliche Anerkennung. Wenn die über längere Zeit ausbleibt, dann hat das schon Auswirkungen auf meine Motivation. Also überlegt euch das. Aber Jesus bringt klar zum Ausdruck hier in unserem Text, dass der Drang nach menschlicher Anerkennung eine Bremse ist für den Glauben. Gott hat überhaupt keine Freude an funktionierenden, herzlosen Gesetzesbefolgern. Und das ist ein Fakt, den die Pharisäer eigentlich aus ihren Schriften kennen müssten. Gott findet das nicht nur ein bisschen blöd, wenn wir so ein bisschen funktionieren, sondern es ist ihm zuwider. Der Prophet Amos hat das mal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, was Gott davon hält, wenn die Gottesbeziehung nur aus herzloser, religiöser Pflichterfüllung geschieht. Da heißt es, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Das ist die Reaktion auf die Routine, die das Volk Israel innehatte in ihren religiösen Ausübungen. Gott möchte keine pragmatischen Kirchgänger, die ihre Pflicht erfüllen. Er sehnt sich nach Beziehung zu uns und er will unser Herz gewinnen. Und er verspricht dann, echtes Leben zu schenken. Auch das ist im Prophet Amos klar erklärt, Amos 5, Vers 4. So spricht der Herr zum Hause Israel, sucht nach mir und ihr werdet leben. Und im Propheten Jeremia ist das nochmal ganz deutlich, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Glaube soll Herzenssache sein. Und Jesus ist gekommen, um die Liebe Gottes zu uns ganz konkret werden zu lassen, uns zu erlösen und ewiges Leben zu schenken. Und vielleicht ist dein Glaube bisher sehr rationell. Du hast irgendwie erkannt, dass da was dran ist an dem Gott und du quälst dich durch unsere Gottesdienste und hoffst, durch ein wie auch immer geartetes Glaubensleben zu gefallen. Das verdient auf jeden Fall Respekt. Aber wenn wir versuchen, das ewige Leben allein durch Gesetzestreue zu erreichen, dann werden wir nicht frei sein. Dann werden wir Gefangene bleiben. Und dann werden wir so verkrampft leben und auf dem Balkon stehen, wie die Königsfamilie auf dem Foto. Immer die Angst, das Gesetz zu übertreten. Ich möchte damit nicht sagen, dass Gesetze unwichtig sind. Ganz im Gegenteil, Gesetze haben einen Sinn. Und Gottes Gesetz hat gleich zweimal Sinn, mindestens. Erstens, es zeugt von Gottes Größe und Heiligkeit. Das ist sein Anspruch. Und zweitens, es zeigt uns, dass wir von uns aus aufgrund unserer Sündhaftigkeit nicht vor diesem Gott bestehen können. So hat Paulus das im Römerbrief geschrieben. Aber Paulus erklärt auch weiter im Römerbrief, Kapitel 3, dass die Menschen für gerecht erklärt werden. Und das beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Du musst niemandem gefallen. Du gefällst Gott, seit er dich erschaffen hat. Daran ändert auch deine Fehler nichts oder deine Schuld. Er liebt dich und er hat Jesus, seinen Sohn, eben gerade auch für dich geschickt, um dich zu befreien. Er hat bereits dafür gesorgt, dass wir ewig leben können. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als aus Dankbarkeit darüber der Liebe zu Gott in unserem Leben Raum zu geben. Weil es eben Grund zur Freude ist. Freude soll in unserem Haus sein, das haben wir vorhin schon gesungen. Kein Balkon mit steifen Kindern der Queen, sondern eine Gemeinde voll von Königskindern, die sich der Anerkennung Gottes bewusst ist und deren Umgang miteinander auch geprägt ist von dieser Liebe. Und ich persönlich, ich möchte diese Freiheit erleben und möchte dich einladen, mit mir auch diese Schritte zu gehen. Ich will kein Sklave des Gesetzes mehr sein, der ständig in der Angst lebt, irgendwas zu verbocken. Ich möchte so leben, dass auch andere die Freiheit und die Freude, die Christus schenkt, an mir erkennen. Ich möchte meine Beziehung zu Christus pflegen. Und aus dieser Freude heraus möchte ich die Gebote und Gesetze, die Gott gegeben hat, lieb gewinnen und ich will sie halten. So wie der Beter des Psalms 119 das schreibt: Ich suche dich, Gott, von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr. Lehre mich deine Gebote. Lasst uns darum beten, dass wir das immer mehr verinnerlichen und Gott uns ganz konkret füllt mit der Leidenschaft für Christus und der Liebe für unseren Herrn. Amen.